Geschichte ist nicht nur eine Abfolge politischer Machtwechsel, sondern auch ein Schauplatz geistlicher Entscheidungen. Als Israel unter der Herrschaft des Römischen Reiches stand, schien es, als würden fremde Mächte das letzte Wort haben. Gerade in diese dunkle Zeit hinein spricht Gott durch Sacharja von Zerstörung, Zerbruch der Einheit und von einem Hirten, der verachtet und verkauft wird, und doch ist darin eine tiefe Ermutigung verborgen, Gott verliert sein Volk nicht, selbst wenn es ihn selbst verwirft. Ermutigung mitten unter Tyrannei. Wenn die Bibel von der Tyrannei menschlicher Reiche spricht, tut sie das nie so, als wäre Gott in diesen Zeiten abwesend. Sacharja 11 lässt Israels Situation unter der römischen Herrschaft aufscheinen, äußere Bedrängnis, politischer Druck durch Cäsar, Herodes und Pilatus, zerstörte Städte im Umfeld, innerlich ein zerrissenes Volk, dessen brüderliche Einheit zerbrochen ist. Der Prophet schildert, wie der Stab der Bruderschaft zerbrochen wird, und doch geht es nicht nur um politische Analyse. Es ist Gottes eigene Auslegung der Geschichte seines Volkes, er zeigt, wie sehr menschliche Macht versagt und wie leer Herrschaft wird, wenn sie nicht von seinem Herzen hergetragen ist. Hinter den lauten Stimmen der Cäsaren steht der leise, beharrliche Wille des Herrn, der seinen Bund nicht aufgibt, auch wenn er ihn zeitweise für ungültig erklärt, um sein Volk zur Besinnung zu bringen. So heißt es, und ich nahm meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um meinen Bund ungültig zu machen, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Der zerbrochene Stab ist kein Zeichen von Ohnmacht, sondern von heiligem Ernst. Die Prophezeiung in Sacharja 11 beschreibt das Leben Israels unter der Herrschaft und Unterdrückung des Römischen Reiches. Wie wir sehen werden, finden sich in diesem Kapitel Hinweise, die deutlich machen, dass es um die Tyrannei des Römischen Reiches geht. Diese Spannung zieht sich durch die ganze Schrift. In 2. Mose leidet das Volk Gottes unter dem Pharao, und doch ist es Gott selbst, der die Geschichte lenkt. Er hört das Seufzen der Sklaven und bleibt sich treu, auch wenn die Peitsche der Aufseher den Alltag bestimmt. Später steht das Volk unter der babylonischen Fremdherrschaft, Daniel dient in einem heidnischen Palast, und trotzdem geht Gottes Plan unaufhaltsam weiter. Auch im Neuen Testament formt sich die Gemeinde Jesu unter römischer Verfolgung, äußerlich schwach, innerlich getragen. Nichts davon ist romantisch, aber alles ist von einer unsichtbaren Treue umgeben. Wenn Gott zulässt, dass menschliche Herrschaften überhand nehmen, gibt er seine Verheißungen nicht preis, er bereitet in der Tiefe seines Ratschlusses die Ankunft des Messias vor, der nicht mit dem Schwert der Legionen, sondern als leidender König kommt. Wer heute in politischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit oder inneren Konflikten lebt, bewegt sich in einer ähnlichen Spannung. Man spürt die Härte von Systemen, die Kälte von Entscheidungen, die weit weg getroffen werden, und manchmal auch den Zerfall von Gemeinschaft, die eigentlich tragen sollte. Die Schrift beschönigt diese Realität nicht, aber sie öffnet einen weiteren Horizont. Gott steht nicht ratlos neben der Geschichte, er gebraucht selbst dunkle Zeiten, um das Verlangen nach einem anderen Hirten zu wecken. Inmitten von Tyrannei wird die Frage lauter, wer führt wirklich gut? Gerade dort, wo menschliche Führung an ihre Grenzen kommt, wird der Raum weit für den Messias, der als wahrer Hirte erscheint. Diese Perspektive nimmt dem Leid nicht sein Gewicht, aber sie nimmt ihm den letzten Spott. Kein Imperium, keine Ideologie und keine innere Zerrissenheit kann verhindern, dass Christus in seiner Zeit und auf seine Weise durchbricht. Darin liegt eine stille, aber tragfähige Ermutigung, die Geschichte ist nicht herrenlos, und die dunkelsten Kapitel sind oft die Seiten, auf denen Gott den Namen seines Sohnes am tiefsten einschreibt. Und ich nahm meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um meinen Bund ungültig zu machen, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Wer unter Druck lebt, darf sich in dieser Linie wiederfinden. Die Bibel stellt uns nicht in eine idealisierte Welt, sondern mitten in die Spannungen der Geschichte. Sie lädt ein, die eigenen bedrückenden Umstände im Licht des Gottes zu betrachten, der selbst in zerbrochener Bruderschaft und harter Fremdherrschaft seinen Bund nicht vergisst. Er kennt die Enge, nimmt sie ernst und spannt zugleich einen größeren Bogen, hin zu Christus, dem Hirten, den er in genau solche Zeiten hineinsendet. Der verworfene Messias als wahrer Hirte. Mitten in die geschichtliche Enge hinein zeichnet Sacharja 11 eine überraschend zarte Gestalt, den wahren Hirten Israels. Der Prophet spricht von einem Hirten, der sich des Elends der Herde annimmt, der aber verabscheut, angegriffen, verworfen und schließlich verkauft wird. Sein Lohn sind 30 Silberstücke, der Preis eines Sklaven. In 2. Mose heißt es, falls das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin stößt, soll sein Besitzer ihrem Herrn 30 Schekel Silber geben, das Rind aber soll gesteinigt werden. Dass Sacharja genau diesen Betrag erwähnt, ist kein Zufall. Der verheißene Messias nimmt in den Augen seines Volkes den Wert eines austauschbaren Knechtes an. Der Hirte, der gekommen ist, um zu weiden, wird behandelt, als wäre er entbehrlich. Unter dieser Herrschaft wurde er, der wahre und eigentliche Hirte, verabscheut, verworfen, angegriffen, verkauft und gekreuzigt. Die Evangelien erzählen, wie dieses Bild Fleisch und Blut annimmt. Jesus zieht nicht mit Legionen in Jerusalem ein, sondern auf einem Eselrücken, als sanfter König. Er sucht die Verlorenen, berührt die Unreinen, speist die Hungrigen und heilt die Verwundeten, sein Leben ist gelebtes Hirtenamt. Über ihn heißt es, ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Eben diese hingebende Liebe ruft jedoch den Neid der religiösen Leiter hervor. Durch Judas wird er für 30 Silberstücke verkauft, der Hohepriester verurteilt ihn nach dem Gesetz, Herodes verspottet ihn, Pilatus weiß um seine Unschuld und scheut dennoch den Konflikt. 3-mal bezeugt Pilatus, ich finde keinerlei Schuld an ihm, und doch übergibt er ihn zur Kreuzigung. So schlägt die Herde ihren eigenen Hirten. Damit wird eine lange Linie biblischer Verheißung sichtbar. In 1. Mose kündigt Gott den Samen der Frau an, der Schlange den Kopf zertreten wird. Später wird dieser Same als Sohn Davids konkretisiert, als der, dem im Buch Daniel alle Herrschaft gegeben wird. Sacharja fügt ein weiteres Licht hinzu, der, dem alle Macht übertragen werden soll, kommt zuerst als verletzlicher Hirte, dessen Nähe vielen unerträglich wird. Die Verwerfung des Messias ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern der Weg, auf dem der gute Hirte sein Leben für die Schafe hingibt. Gerade indem er abgelehnt wird, erfüllt er seine Berufung, der Hüter der Verachteten, der Träger der Schuld und der Sammelpunkt der Zerstreuten zu sein. Für den Glaubenden heute ist diese Gestalt des verworfenen Hirten tief tröstlich. Sie zeigt, dass Gottes Zuwendung nicht davon abhängt, wie sie aufgenommen wird. Christus bleibt Hirte, auch wenn Menschen ihn verwerfen, er bleibt gut, auch wenn seine Güte missverstanden wird. Ablehnung, Ungerechtigkeit oder das Gefühl, missachtet zu werden, stehen dann nicht mehr isoliert im Raum, sondern neben dem, der denselben Weg gegangen ist und ihn mit seiner Gegenwart füllt. Wer sein eigenes Leben im Licht dieses Hirten liest, entdeckt, kein Verrat, kein ungerechtes Urteil und keine menschliche Kälte kann verhindern, dass seine Liebe ans Ziel kommt. Der für 30 Silberstücke verkauft wurde, ist heute der auferstandene Hirte, der sein Volk kennt, ruft und durch alle Zeiten hindurchträgt. Falls das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin stößt, soll sein Besitzer ihrem Herrn 30 Schekel Silber geben, das Rind aber soll gesteinigt werden. Ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Die Gestalt des verworfenen Messias konfrontiert mit der Frage, welchem Hirten das Herz vertraut. Sie macht Mut, die eigene Geschichte, mit allen Erfahrungen von Ablehnung und Unrecht, an den zu knüpfen, der selbst in die tiefste Verachtung hinabgestiegen ist und gerade dort sein Hirtenherz offenbart hat. Wer sich diesem Jesus anvertraut, steht nicht mehr nur unter dem Urteil menschlicher Stimmen, sondern unter dem Blick dessen, der sein Leben für die Schafe gegeben hat und dessen Liebe durch kein Gericht dieser Welt aufgehoben werden kann. Verlassene Herde und die Hoffnung des Evangeliums. Sacharja 11 bleibt nicht beim Bild des verworfenen Hirten stehen. Es beschreibt, was geschieht, wenn Gottes Volk nach seiner Ablehnung Christi den törichten und wertlosen Hirten überlassen wird. Der Prophet sagt, da sagte ich will euch nicht mehr weiden. Was stirbt, mag sterben, und was verkommt, mag verkommen, und die übrig bleiben, sollen eines des anderen Fleisch fressen. Das ist eine erschütternde Diagnose, wo der wahre Hirte abgewiesen wird, wachsen Führungsfiguren heran, die nicht heilen, nicht suchen, nicht verbinden, sondern spalten, ausnutzen und verzehren. Historisch mündete dies für Israel in innere Kämpfe, rivalierende Führer und schließlich in die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung durch Titus. Geistlich zeigt sich ein Gesetz, die Verwerfung Christi schafft ein Vakuum, das von Leitern gefüllt wird, die Herde eher plündern als schützen. Die Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten wurden allesamt beiseite gesetzt, und Jesus wurde gekreuzigt, bis zum Äußersten verworfen. Die Kinder Israels wurden daher den törichten und wertlosen Hirten überlassen, die sich nicht um sie kümmern würden. Das bedeutet, dass es nach der Kreuzigung Christi keine rechte Führung mehr unter ihnen gab. Sie stritten miteinander und fraßen einander auf. Die törichten, wertlosen Hirten, die aus ihrer Mitte aufkamen, fügten ihnen weiteres Leid zu. Dennoch ist diese harte Seite der Prophezeiung nicht das letzte Wort. Der geschlagene Hirte bleibt nicht im Tod. In den Evangelien trägt Christus am Kreuz nicht nur die Sünde der Welt, sondern auch die zerbrochene Geschichte seines Volkes. Aus der verlassenen Herde Israels und den Völkern ruft er durch das Evangelium eine neue Gemeinschaft zusammen, seine Gemeinde. Sie ist keine perfekte Organisation, sondern eine Herde, die von ihm selbst geführt wird, dem auferstandenen Hirten. Pilatus hat bezeugt, ich finde keinerlei Schuld an ihm, und eben dieser Unschuldige ist es, der nun als gekreuzigter und auferstandener Herr mitten in einer Welt unzureichender Leitung seine Schafe kennt und ruft. In ihr entsteht eine neue Art von Führung, nicht herrschend von oben, sondern dienend von Christus her, geprägt vom Charakter des Hirten, der sein Leben gibt. Wer heute unter mangelnder oder missbrauchter Leiterschaft leidet, geistlich, familiär oder gesellschaftlich, findet sich in dieser Spannung wieder. Enttäuschung über Hirten, die nicht weiden, kann tief gehen und Glauben erschüttern. Die Schrift verschweigt solche Erfahrungen nicht, sie benennt sie klar und ernst. Gleichzeitig lenkt sie den Blick auf den, der nie aufgehört hat, Hirte zu sein. Seine Wunden sind der Ort, an dem die Verletzungen seines Volkes nicht verharmlost, sondern aufgenommen werden. Aus der Erfahrung der Verlassenheit heraus wächst eine neue Hoffnung, die Geschichte der Herde Gottes ist nicht den törichten Hirten ausgeliefert, sondern wird letztlich von dem bestimmt, der für sie gestorben und auferstanden ist. So wird selbst die Erinnerung an missratene Führung nicht zur letzten Überschrift über dem Leben, sondern zum Hintergrund, vor dem die Treue Christi umso heller aufscheint. Damit gewinnt das Evangelium eine ganz besondere Farbe, es ist nicht nur die Botschaft von individueller Vergebung, sondern auch von wiederhergestellter Gemeinschaft. Der auferstandene Hirte sammelt, was zerstreut wurde, bindet, was verwundet ist, und schafft eine Herde, in der seine Stimme mehr Gewicht hat als das Rufen der lauten, aber leeren Hirten. Wer sich von ihm ansprechen lässt, entdeckt einen Weg aus Bitterkeit und Resignation heraus, nicht, weil die Vergangenheit umgeschrieben würde, sondern weil sie von einem größeren Wort überholt wird, dem Wort des Hirten, der sagt, dass kein Schaf aus seiner Hand gerissen wird. In dieser Zusage liegt eine sanfte, aber starke Ermutigung, die auch in bedrückenden Zeiten trägt. Da sagte ich will euch nicht mehr weiden. Was stirbt, mag sterben, und was verkommt, mag verkommen, und die übrig bleiben, sollen eines des anderen Fleisch fressen. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Die ernste Botschaft von den törichten Hirten macht sensibel für die Grenzen und Gefährdungen menschlicher Leitung, ohne in Zynismus zu führen. Sie öffnet den Blick für Christus als den eigentlichen Hirten, der in einer unübersichtlichen Welt eine verlässliche Stimme bleibt. Wer seine Hoffnung nicht an Menschen bindet, sondern an den, der für die Herde sein Leben gegeben hat, findet eine Freiheit, enttäuschende Erfahrungen ernst zu nehmen und dennoch mit Erwartung nach vorne zu schauen, im Vertrauen darauf, dass der gute Hirte sein Volk auch heute nicht aus der Hand gibt. Herr Jesus Christus, du wahrer Hirte Israels und Heiland der Welt, danke, dass du dich nicht von Ablehnung und Ungerechtigkeit hast aufhalten lassen, sondern deinen Weg bis zum Kreuz gegangen bist. Du kennst Zeiten der Tyrannei, des Zerbruchs und der zerstreuten Herde aus eigener Erfahrung und bist darum fähig, dein Volk bis zum Äußersten zu tragen. Öffne uns die Augen, damit wir dich inmitten der Wirren unserer Zeit als den sanften, aber siegreichen König erkennen, der seine Schafe sammelt und bewahrt. Wo menschliche Leiter versagen, stärke in unseren Herzen das Vertrauen, dass du selbst uns führst, uns durch dein Wort weidest und uns durch deinen Geist tröstest. Lass aus deiner Verwerfung für uns neue Hoffnung wachsen und lass uns in deiner Treue ruhen, die durch keinen geschichtlichen Umbruch aufgehoben werden kann. Dir sei Ehre in deiner Gemeinde, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen.